Wir haben. Oh, darf ich mal fragen, wer war. Wie viele haben wir? Vier Versammlungen, das ist die vierte jetzt? Ja. Wer war alle vier Versammlungen da? Darf ich das mal? Boah, doch ein ganz, ganzer Teil. Klasse, super. Ich würde das sehr empfehlen, wenn du Teile auslassen musstest, das irgendwie auf Kassette nachzuhören, weil diese Dinge zusammengehören. Und dann erst irgendwie ein rundes Bild ergeben. Die Hauptbetonung eigentlich so von diesen, was wir bis jetzt hatten, war diese Herzenshaltung der Furcht Gottes, der Furcht des Herrn. Und heute Morgen will ich ganz, ganz praktisch darüber sprechen, wie wir mit dem Heiligen Geist kooperieren können, dass Gott Raum und Möglichkeit hat, das in uns zu wirken. Lasst mich vorher noch ein, zwei Schriftstellen lesen und euch in Erinnerung bringen über die Furcht des Herrn. Je mehr wir verstehen, was die Furcht des Herrn eigentlich bewirkt, welche enormen Segnungen sie freisetzt, umso mehr sind wir motiviert und sagen, das brauche ich. Das soll in mein Leben. Ich werde mich bemühen, das wirklich auf meine vorderste Prioritätenliste zu setzen. Ich werde mich bemühen, das hineinzunehmen in mein Leben. Da heißt es in Sprüche, Kapitel 8, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Wenn die Furcht des Herrn uns ergreift, dann hassen wir das Böse. Wir lernen, das Böse zu hassen. Und das ist ein enormer Segen. Wie viel Kraft musst du aufwenden, dich von den Dingen fernzuhalten, die du hast? Überhaupt keine. Du machst ganz von alleine einen Riesenbogen um diese Sachen und sagst, das ist mir ein Gräuel, das ist schrecklich für mich. Ich will nichts damit zu tun haben. Sünde wird nicht überwunden durch Willenskraft, sondern durch ein neues Herz, das in ganz tiefe Übereinstimmung mit Gott kommt. Gott wirkt eine Transformation unseres Herzens. Und darüber spreche ich heute Morgen. Oder hier, Sprüche 14, Vers 27, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Wusstest du, dass der Teufel Fallen des Todes für dich aufgebaut hat? Und er hofft sehnsüchtig, dass du in diese Fallen hineinfällst. Eine Falle des Todes ist Habgier. Das starke Verlangen, reich werden zu wollen, ist eine Liebe zum Geld, ist eine Wurzel allen Böses. Gott will uns Geld anvertrauen, aber er will nicht, dass unser Herz an Geld hängt. Und je weniger unser Herz an Geld hängt und wirklich an ihm hängt, umso mehr Geld kann er uns anvertrauen. Gott hat nicht vorgesehen, dass wir in Armut leben, er hat nicht vorgesehen, dass unser Herz an Geld und an Reichtum und materiellen Gütern hängt. Und da brauchen wir eine Hilfe, eine Transformation, da brauchen wir eine Freisetzung. Und der Grund, warum die Gemeinde noch nicht in der Fülle auch der praktischen materiellen Segnungen ist, die sie haben sollte, um das Evangelium an die Enden der Erde zu bringen, ist, weil da unsere Herzen noch nicht klar sind. Es gibt Reichtum genug in diesem Land, aber der kommt noch nicht in das Haus Gottes. Aber wenn der Heilige Geist unsere Herzen verändern kann und egal wie viel Reichtum uns gegeben wird, uns nicht schwindelig wird und wir nicht denken, das ist jetzt unsere Sicherheit, sondern wir das ganz tief gegründet haben. Gott ist unsere Sicherheit. Gott wird uns enorme Reichtümer anvertrauen. Er wird das tun. Das habe ich gesehen in der Bibel. Aber wir suchen nicht die Reichtümer, wir suchen ein Herz, das an Gott hängt und das nicht bereit ist, vor irgendeinem Götzen sich zu beugen. Und dann sieht Gott dieses Herz und sagt, wenn ich dem auch viel anvertraue in seiner Arbeit, in seiner beruflichen Karriere, dem wird nicht schwindelig werden, der wird nicht darauf sein Vertrauen setzen. Der wird wissen, das kommt alles von mir und der wird mich ehren. Halleluja. Fallen des Todes. Warum gehen Menschen, die gläubig sind, in Dinge hinein, die ganz klar gegen das Wort sind? Weil sie nicht wirklich Gott vertrauen. Und weil sie glauben, da draußen finde ich auf meine Art mehr Befriedigung und mehr Lust als bei Gott. Bei Gott bekomme ich nicht, was ich brauche. Oder wie viele Schwestern habe ich getroffen? Dann so um die 30 rum, immer noch ledig, dann kommt die Torschlusspanik. Und dann denken sie, lieber einen ungläubigen Mann als keinen Mann. Und sie gehen los als Gläubige und suchen sich einen ungläubigen Mann. Und dann kommen sie mit, Gott hat mich so geführt und ich weiß, er wird sich bekehren. Und ein paar Jahre später kommen sie in die Seelsorge, völlig zerbrochen, völlig kaputt. Eine Falle des Todes. Wenn du weißt, Gott füllt all deinen Mangel aus, dann brauchst du nicht einen Ehepartner. Sowieso steht die Ehe auf wackeligem Fundament. Wenn dieser Ehepartner dein Glück sein soll, dann ist schon die ganze Voraussetzung sehr fragwürdig, weil du Götzendienst betreibst. Dieser Mensch ist dazu da, dich total zu erfüllen und zufriedenzustellen. Gott ist die Quelle. Und wenn Gott unsere Quelle ist und alles, was wir brauchen, alle Befriedigung, alle Erfüllung, alles Wertgefühl, alle Identität, alle Geborgenheit, alles kommt von ihm, dann können wir auch Ehe genießen. Halleluja. Und das sind Segnungen, die Gott uns schenkt. Sexualität ist ein so wunderbares Geschenk Gottes. Aber nur in der Ordnung Gottes. Und wenn es aus der Ordnung Gottes herausgenommen wird und auf eine andere Art, mit einer anderen Haltung genommen wird, wird aus dem Segen ein Fluch. Amen. So, die Furcht des Herrn hilft uns, Fallen des Todes zu meiden. Wir sehen diese Fallen von weitem. Gott sagt, Achtung, da vorne kommt eine Falle. Wir machen mal einen Bogen darum. Und da sitzt der Teufel im Hinterhalt in dieser Falle und hofft, dass du da reinläufst. Und er ärgert sich grün und blau. Wer hat ihm wieder gesagt, einen Bogen zu machen? Egal, welche Fallen ich aufbaue, der kommt nicht in meine Fallen. Der macht immer einen Bogen darum. Gott will uns bewahren vor den Fallen des Todes. Wir werden Verfolgung haben, wir werden viel Leid haben um Christi willen. Aber all die Probleme und Schwierigkeiten und Schmerzen, die durch unsere Dummheit und durch unsere Sünde kommen, davor wird Gott uns bewahren, wenn wir in der richtigen Haltung sind, in der Haltung der Furcht des Herrn. Und da sind so viele andere Aussagen und finde die selbst heraus. Und je mehr du das anschaust, wirst du begreifen, wenn Gott sagt, dein Herz trachte täglich nach der Furcht des Herrn, dann ist dahinter nur seine Liebe. Er will nur mich segnen, er will nur mich schützen, er will nur, dass ich wachse, er will nur, dass ich immer mehr ein Segen werde. Das ist nur Güte, das ist nicht ein hartes, schweres Gebot, was ich alles tun soll. Ich soll zum Gottesdienst kommen, dann soll ich auch noch Geld geben und dann soll ich noch dies und das und jetzt soll ich auch noch nach der Furcht des Herrn und das auch noch jeden Tag. Es wird immer stressiger. Das ist eine völlig verkehrte Sicht. Das ist Gottes Güte, dass er sagt, wenn das dein Fokus wird, viele Probleme, die du hast, werden sich lösen und viele andere, die für dich vorbereitet sind vom Feind, werden nie in dein Leben kommen. Die Furcht des Herrn ist so, so bedeutsam. Jetzt lass uns zu Jeremia 32 gehen und hier sehen wir etwas Fantastisches. Das ist eine von mehreren alttestamentlichen Schriftstellen, die prophetisch den neuen Bund, das Wesen des neuen Bundes beschreiben. Und es ist so wichtig, dass wir den neuen Bund verstehen. Der neue Bund ist anders als der alte Bund. Und wir können in Gefahr sein, und ich sehe das an vielen, vielen Stellen, dass Menschen neutestamentliche Schriftstellen nehmen und sie versuchen, sie anzuwenden mit der Mentalität des alten Bundes. Man kann als neutestamentlicher Christ immer noch in der Mentalität des alten Bundes leben. Und dann ist man immer auf sich fixiert. Da ist immer ein ständiges Problem von Verdammnis und sich nicht würdig fühlen und sich nicht in die Gegenwart Gottes trauen. Das sind eindeutig Merkmale, dass wir in dem alten Bund leben. Und der neue Bund ist etwas so Wunderbares. Und da ist ein direkter Zusammenhang zwischen der Schwäche der Gemeinde, ich rede jetzt nicht von eurer Gemeinde, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl und finde es fantastisch, wie ihr vorwärts geht mit Gott und wie ihr Gott liebt und was für eine Atmosphäre hier bei euch ist, der Liebe und der Annahme und das, ich genieße das sehr. Aber ich spreche allgemein, das Volk Gottes ist in großer Schwachheit, leidet sehr viel Mangel. Und das hat ganz viel damit zu tun, oder ganz wesentlich eigentlich, dass sie den neuen Bund nicht verstehen. Geh mal in normale charismatische Gemeinde und frag mal, welche Rolle in eurer Verkündigung spielt der Hebräerbrief? So viele Christen haben noch nicht einmal wirklich den Hebräerbrief studiert. Und das ist apostolische Lehre, um zu erklären den Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund. Da sind all diese Dinge erklärt. Und es ist so wichtig, so wichtig. In dem Hebräerbrief findest du auch die Schlüssel, um brennend zu bleiben für Gott, um motiviert zu sein und weiterzugehen, weil das auch alles Segnungen des neuen Bundes sind. So, Jeremia 32, Vers 40. Hast du gefunden? Es hat gar nicht geraschelt irgendwie. Ja? Komm, raschel doch mal. Ich liebe dieses Geräusch, wenn die Bibelseiten blättern. Das ist wie ein Orkan in den Ohren des Teufels, wenn in der Gemeinde die Bibelseiten blättern. Das macht ihm totale Angst. Die gehen in das Wort, die verlassen sich nicht auf ihre Erinnerung, auf ihre Prägung, auf ihre eigenen Gedanken. Die gehen in das Wort. Und wenn die sich gründen in dem Wort, habe ich keine Chance gegen diese Leute. Weil sie stark werden im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Jeremia 32, Vers 40. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Ich werde meine Furcht in ihr Herz legen. Gott sagt hier, er wird etwas tun an unseren Herzen. Er selbst legt Furcht Gottes, Ehrfurcht in mein Herz. Er selber tut das. Ich kann das nicht produzieren. Ich habe keine Möglichkeiten. Aber ich kann mein Herz ihm geben und ihm vertrauen und ihm Raum geben, dass er in meinem Herzen wirkt, was er hier versprochen hat. Er wird Furcht in mein Herz legen. Und wenn ich mir Gedanken gemacht habe, wie ich das am Anfang gesagt habe, über die Furcht Gottes, dann werde ich sagen, ja, das brauche ich. Das ist nicht eine Kleinigkeit, mit der ich mich irgendwann später auch mal beschäftigen kann, sondern das brauche ich jetzt. Und wiederum siehst du hier den Segen der Furcht des Herrn. Was bewirkt diese Furcht, die Gott in unser Herz hineinlegt? Damit sie nicht von mir abweichen. Wenn Menschen abfallen von Gott, dann immer, weil sie die Furcht Gottes verloren haben. Weil die Furcht Gottes würde sie bewahren, in Dinge hineinzugehen, die für sie zerstörerisch sind und die Gott verunehren. Durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Aber die Furcht des Herrn verschwindet aus ihrem Herzen, weil sie nachlässig sind und weil sie nicht beachten, was das Wort Gottes sagt. Bewahre dein Herz, Sprüche 4,23. Behüte dein Herz mehr als alles, was man sonst bewahrt. Bewahre dein Herz, denn daraus kommt dein Leben. Deine Zukunft, dein Leben kommt aus dem Zustand deines Herzens. Ich dachte, das kommt von Gott. Gott hat wunderbare Pläne, aber es gibt keine Garantie, wenn du nicht kooperierst, dass diese Pläne sich erfüllen. Gott hat fantastische Gedanken und hat enorme Segnungen für uns bereit. Aber er braucht unsere Kooperation, damit geschehen kann, was er geplant hat. Der Wille Gottes geschieht nicht automatisch, sondern geschieht in denjenigen, die sich Gott hingeben und die ihm Raum geben, zu wirken und das Herz zu verändern. Und Wachsamkeit ist eine wichtige Qualität, die wir entwickeln müssen. Wir bewahren, wir behüten unser eigenes Herz, dass da nicht Dinge hineinkommen, die da nichts zu suchen haben, die uns zerstören würden. So, die Furcht des Herrn, die führt dazu, dass wir nicht vom Herrn abweichen. Und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Halleluja. Da ist ein gewaltiger Unterschied, ob jemand Gutes tut oder ob er Freude daran hat, Gutes zu tun. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Situation warst, weil du irgendwie was arbeiten musst und dir fehlt ein Werkzeug, irgendeine Maschine und du weißt, der Nachbar hat es. Und du musst hingehen und ihn bitten, dir das zu leihen. Wenn du weißt, wie er darüber fühlt, das ist die entscheidende Sache. Wenn du weißt, er wird ärgerlich sein, er wird unwillig sein, er wird schimpfen, er wird meckern, wird sich beklagen, immer muss ich alles geben, ich kaufe mir die teuren Sachen und die anderen benutzen das alle und alle nutzen mich aus, ich habe keine Lust dazu, naja gut, ihr hasst es, aber jetzt ist das letzte Mal. Wenn du weißt, dass er so reagieren wird, du wirst nicht beschwingt und mit großer Freude an seine Tür klopfen. Stimmt das? Du weißt, wenn ich ein bisschen hartnäckig bin, er wird mir das Ding rausrücken. Aber das wird dir nicht leicht fallen. Aber wenn du einen Nachbar hast, der schon die letzten Male, wo du dir was ausgeliehen hast, wer sagt, du, wann immer du was brauchst, komm, es ist mir eine Freude, dir zu dienen. Du, dann fliegst du zu seiner Tür. Ja? Weil du weißt, ich gehe jetzt wieder, mache meinen Nachbarn glücklich. Der freut sich ja, dass er mir was Gutes tun kann. So, ich mache ihn glücklich, indem ich ihm die Gelegenheit gebe, mir wieder was zu geben. Siehst du, das Herz, die Motivation ist das Entscheidende. Und Gott ist nicht nur einer, der Gutes tut und Gutes gibt, sondern er hat dabei Freude. Ich sprach die Tage auch über dieses verkehrte religiöse Gottesbild. Und wir müssen in unserem Herzen ein neues Bild bekommen, den Gott der Bibel sehen. Und wenn wir einen Gott sehen, der nicht nur irgendwie widerwillig die Segnungen rausrückt, weil wir ein bisschen beharrlich beten und mit Entschiedenheit irgendwie vollkommen, aber wenn wir den Gott der Bibel sehen, der wartet darauf, uns Gutes zu tun, der freut sich darüber, uns zu segnen, da kommen wir mit einer ganz anderen Zuversicht. Versteht ihr das? Und die Bibel ist uns gegeben, das Herz Gottes kennenzulernen. Wir müssen das Herz Gottes kennenlernen. Auch das war schon eine Betonung. Sie haben die Wege Gottes nicht erkannt. Sie wussten nicht, wie er denkt, wie er handelt, warum er tut, was er tut, wie er darüber fühlt. Das sind die Wege. Und das Wort Gottes ist uns gegeben, dass wir Offenbarung bekommen können über Gottes Herz, über wie er fühlt über uns. Und das macht den Unterschied. Halleluja. So, Gott hat hier versprochen, er selber wird Furcht vor ihm in unser Herz legen. Halleluja. Lass uns zu Jeremia 31 gehen. Das ist eine andere Schriftstelle, die auch in ganz ähnlicher Weise, aber mit etwas anderen Betonungen auch diesen neuen Bund beschreibt. Das ist eine ganz wichtige Schriftstelle und ich sage es gleich von vornherein, weil einige dann irritiert sind, sie kennen ihre Bibel nicht genug und dann ist hier etwas über das Haus Israel geschrieben, sagen sie, ja, was zitierst du uns das? Das hat ja mit uns gar nichts zu tun. Das ist die Verheißung für alle, auch für uns, die Teilhabe des neuen Bundes sind. Und diese Schriftstelle wird zweimal im Neuen Testament, in Hebräer 8, Vers 10 und ein zweites Mal, ich glaube in Hebräer 10, zitiert. So, da siehst du, das ist für uns als neutestamentliche Gläubige. Sondern das ist der Bund, Vers 33, Jeremia 31, Vers 33, das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das findest du einige Male im Alten Testament, diese Formulierung, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das heißt, alles, was Gott ist, erleben wir und genießen wir. Er gehört uns, wir gehören ihm. Wir sind untrennbar verbunden. Ja. Das ist nicht nur, ja, die Moslems haben den Gott und wir haben den Gott und Gott sagt, ich werde ihr Gott sein. Nein, das ist alles, was Gott ist, wird erlebt, wird erfahren. Wir sind weit, 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 weit davon entfernt. Aber Gott sagt, jetzt ist die Zeit, wo mein Volk in die Reife kommt, in die Fülle kommt, in die Erfahrung kommt, die vorbereitet sind und die vorgesehen sind. Und diese Dimension der Fülle Gottes kommt erst zustande, wenn Gott etwas an unserem Herzen getan hat. So, die Transformation des Herzens ist die Voraussetzung dafür, dass wir Gott in der ganzen Fülle erleben und genießen können. Und was tut Gott ganz konkret hier? Was tut er mit unserem Herzen? Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und es auf ihr Herz schreiben. Du musst aufpassen hier. Das Wort Gesetz wird in der Bibel an verschiedenen Stellen in verschiedener Weise gebraucht. Es gibt das Gesetz im Sinne des mosaischen Gesetzes. Und in Christus ist das Gesetz, das mosaische Gesetz erfüllt. Und wir als neutestamentliche Gläubige haben nichts damit zu tun. Wir haben keine Verpflichtung, das mosaische Gesetz zu halten. So, wenn da das nächste Mal jemand kommt mit der Bibel und zeigt dir, Schweinefleisch ist verboten, sag Halleluja, ich bin frei vom Gesetz. Das ist gut für die Juden, aber ich bin Kind Gottes, wiedergeboren im Heiligen Geist und für mich gilt etwas anderes. Und all diese Waschungen und all diese ganzen Geschichten, die dort beschrieben sind. Bitte, lass uns nicht verwirrt sein. Aber in dieser Stelle wird das Gesetz in einer anderen Weise gebraucht. Das Gesetz oder der Begriff Gesetz wird hier benutzt als der Wille Gottes, der Maßstab Gottes, die Vorstellung Gottes, wie wir als Menschen leben sollen. Und davon sind wir nicht erlöst, sondern wir sind befreit zum Gehorsam. Wir sind befreit, auf die Art und Weise zu leben, wie Gott immer wollte, dass ein Mensch lebt. Das ist von vielen charismatischen Gläubigen total durcheinander gebracht. Und sie kommen, wenn du was lehrst über Gehorsam, sie kommen mit diesen Schriftstellen, wir sind frei vom Gesetz und all diese Dinge. Weil sie ihre Bibel nicht kennen, weil sie die Bibel nicht in Gemeinschaft und Freundschaft mit dem Heiligen Geist leben, sondern sie, wie beim Kuchen, picken sie nur die Rosinen raus und verstehen den Zusammenhang nicht. Lass uns das ganze Wort Gottes nehmen und das ganze Wort Gottes aufnehmen und lass uns da wirklich vom Heiligen Geist in alle Wahrheit geleitet sein. Gott hat eine Art und Weise, wie, oder einen Plan, eine Vorstellung, wie wir Menschen leben sollen. Wenn du wissen willst, wie das aussieht, dann schau die Evangelien an, sieh Jesus. Jesus hat auf der Erde als Mensch und als Gott den Willen Gottes gelebt. Und das, was wir an Jesus sehen, dieser Lebensstil in Abhängigkeit zum Vater, nicht irgendwas Eigenes machen, nicht eigene Dinge sich ausdenken, nicht sich selber präsentieren, sondern in allem den Vater ehren und den Vater erfreuen, das ist, was Jesus getan hat. Er hat vergeben, hat gedient, hat sich gedemütigt. Das ist, was Jesus getan hat. Und das hat er getan in der Kraft des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist zuallererst uns gegeben, um dieses Leben in uns hervorzubringen. Dafür ist der Heilige Geist uns gegeben. Es ist nicht in unserer Kraft. Niemand kann so leben wie Jesus. Es ist unmöglich. Niemand kann ein solches Leben führen. Aber Gott will etwas wirken in uns. Und durch sein Handeln an uns wird unser Herz verändert. Und was tut er? Er schreibt sein Gesetz auf unser Herz. Und das ist der wesentliche Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Im Alten Bund wurde das Gesetz, der Wille Gottes, denk einmal an die 10 Gebote, all das, was da drin enthalten ist, ist heute immer noch für uns gültig. Das ist nicht das mosaische Gesetz. Du sollst nicht töten, ist das heute noch gültig? Ja. Du sollst nicht Ehe brechen, ist das noch gültig? Ja. Du sollst nicht lügen. Das sind alles Dinge, die entsprechen dem Wesen Gottes. Und die sind immer noch gültig. Die sind enthalten in dem neuen Bund, der Bund der Liebe ist. Das ist nicht das mosaische Gesetz. Und das wurde am Anfang dem Volk Gottes auf Stein gegeben. Das heißt, das Gesetz war etwas außerhalb von ihnen, Hier waren sie und das Gesetz war wie ein drohendes Schwert über ihnen. Und wenn du nicht tust, was Gott sagt, musst du dafür die Konsequenzen tragen. Und der Hebräerbrief sagt, der Hauptmakel des neuen Bundes, der Hauptfehler, sagst du, wieso Fehler? Gott hat doch einen alten Bund gemacht, wie kann der einen Fehler haben? Das hat andere Gründe, die ich hier jetzt nicht erklären kann. Das hat etwas mit Heilsgeschichte zu tun und mit, wie Gott hineinarbeitet hier in feindliches Territorium, in einer Menschheit, die unter der Herrschaft des Teufels ist. Es braucht eine Phase der Vorbereitung und der alte Bund war dazu da, letztendlich Jesus hervorzubringen. Das war der Zweck des alten Bundes. Zwei nicken, das finde ich fantastisch. Zwei von 100, das ist schon viel. So. Der Hauptmakel des alten Bundes bestand darin, dass die Leute den Bund nicht gehalten haben. So sagt es der Hebräerbrief. Das ist das Hauptproblem. Der Bund war in Ordnung, aber die Leute konnten diesen Bund nicht halten. Weil das, was von ihnen gefordert wurde, war richtig. Aber sie hatten nicht die Kraft, das zu leben. Weil es eine Forderung außerhalb von ihnen war. Und wie ich schon sagte, diese Phase war doch notwendig. Dann kam der neue Bund und der neue Bund ist anders. Jetzt ist das Gesetz, der Wille Gottes, nicht etwas außerhalb von dir, sondern es ist etwas, was in dein Herz gelegt wird. Im Computerdeutsch eine neue Programmierung, ein neues Betriebssystem. All die alten Dinge werden gelöscht und da wird etwas Neues hineingeschrieben, ein neues Programm. Das heißt, unser Herz kommt in tiefste Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Wir schätzen und lieben und begehren und wollen, was Gott will. Wir lernen zu lieben, was er liebt, und wir lernen zu hassen, was er hasst. Das ist das neue Herz. Es ist in Übereinstimmung mit Gott. Ich meine, lass das mal wirklich so durch deine Gedanken gehen. Wie würde dein Leben aussehen, wenn du lieben würdest, was er liebt, und wenn du hassen würdest, was er hasst? Wie würde dein Leben aussehen? Welche Kämpfe hättest du dann noch mit Gehorsam? Du sagst, du musst das nicht fordern von mir. Das ist normal. Also ein primitives, aber ein Beispiel, was es irgendwie verdeutlicht. Ich nehme an, die meisten von euch sind Nichtraucher. Aus Leidenschaft und Überzeugung und Glauben. Ja? So, jetzt stell dir vor, du kommst in einen Raum, ja, wo steht Rauchen verboten. Was machst du dann? Da ist das Gesetz, das fordert von mir Rauchen verboten. Oh, hoffe ich, weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich muss jetzt für 2 Stunden diesen Raum gehen. Ob ich das schaffe, 2 Stunden lang dieses harte Gebot, das keine Ausnahme kennt, das sagt einfach nur Rauchen in diesem Raum, total verboten. Werde ich das schaffen? Oh, der Schweiß steht mir auf der Stirn. Meine Güte, 2 Stunden in diesem Raum. Ein Nichtraucher reagiert doch nicht so auf dieses Schild. Nur Raucher reagieren so. Der Nichtraucher sagt, oh, dank sei Gott, ich kann sicher sein, in diesem Raum wird mich niemand mit diesem Qualm belästigen. Und ich habe doch keine inneren Kämpfe und Nöte und Anfechtungen und Schwierigkeiten, dieses absolut richtige Gebot nicht zu übertreten. Das ist doch mein Leben, das ist normal, das ist, was ich andauernd tue. Von tiefstem Herzen stimme ich überein. Da ist kein Widerstand in mir. Ich muss nichts niederkämpfen, um mich dazu zu zwingen, dieses Gebot zu erfüllen. Das ist normal für mich. Es wäre für mich eine Qual, wenn du mich zwingen würdest zu rauchen. Das ist ein sehr einfaches Beispiel, aber es veranschaulicht dieses Prinzip. Wenn unser Herz verändert ist und wir hassen Lüge, wir hassen Habgier, wir hassen Stolz, dann ist es normal für uns, den Willen Gottes zu tun. Das ist normal, das ist unser Glück, das ist unser Leben, das ist, was tagtäglich die Realität ist. So die Art und Weise, wie Gehorsam zustande kommt, ist im neuen Bund total anders als im alten Bund. Das ist der wesentliche Unterschied. Und ich denke, dass ihr jetzt versteht, den neuen Bund zu verstehen, ist lebenswichtig. Ist lebenswichtig. Wenn du unter Verdammnis bist, wenn du immer wieder dich unwürdig fühlst in der Gegenwart Gottes, wenn da Minderwertigkeit vor Gott ist, wenn da Angst ist vor Strafe, das sind sichere Merkmale, dass du nicht in der Fülle des neuen Bundes bist. Und dann musst du diese Kassette 5-mal hören, pro Woche. Und das Studieren in der Bibel. Und sagen, warum soll ich unter diesem Druck leben? Unter dieser Angst zu versagen und dieser Angst, was falsch zu machen. Diese Angst, wieder in Sünde zu fallen. Und Angst, irgendwie wieder unter Verdammnis zu kommen und all diesem Stress. Es ist alles nicht nötig, wenn du in diese Freiheit der Kinder Gottes hineinkommst. Aber die Freiheit der Kinder Gottes ist Heiligkeit. Manche Leute benutzen dieses Wort, ja, wenn sie mit klaren Maßgaben, mit klaren Vorgaben irgendwie konfrontiert werden und sagen, ja, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei, wir sind frei von allem und so weiter. Wir sind frei zu gehorchen. Wir sind frei, heilig zu sein. Wir sind frei, in der Wahrheit zu leben. Dazu sind wir befreit. Und viele Leute denken, ach, ich bin befreit von der Hölle oder ich bin befreit von dies und das. Wir sind befreit für etwas. Nicht nur von etwas, für etwas. Wir sind befreit dazu, Christus immer ähnlicher zu werden. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Halleluja. So, Gott sagt, ich tue etwas an deinem Herzen. Ich schreibe mein Gesetz in dein Herz hinein. Und dann ist das nicht eine drohende Forderung über dir, unter der du schon innerlich zusammenbrichst, sondern das ist dann deine Lust. Das ist für dich das Leben. Und du stimmst von tiefstem Herzen überein und sagst, es ist so gut, dass ich nicht mehr so leben muss wie früher. Es ist so gut, dass ich frei bin, anders zu leben. Dass ich frei bin, Christus immer ähnlicher zu werden. Es ist so gut. Wenn du bei dem Wort Gehorsam ein komisches Gefühl in der Magengegend hast, dann hast du noch nicht das Wesen des neuen Bundes verstanden. Du rechnest immer noch mit deinem alten Zustand. Und glaubst, dass da in dir unüberwindbare Widerstände sind, die niemals sich beugen werden dem Worte Gottes und der Wahrheit Gottes. Du hast ein Identitätsproblem. Und Gott handelt an unserem Herzen. Und hier kommt jetzt wieder unser Teil. Wir könnten noch eine dritte Schriftstelle lesen, aber die erwähne ich nur, die kannst du zu Hause dann lesen, die ganz auf dieser Linie sind, das Hesekiel 36, Abvers 26. Die dritte große Schriftstelle, die den neuen Bund beschreibt. Und Gott sagt genau das Gleiche. Ich werde etwas Dramatisches tun und deinen Innenzustand verändern. Ich nehme das steinerne Herz weg und gebe dir ein fleischernes Herz. Das steinerne Herz ist nicht fähig, Liebe zu empfangen. Und deswegen auch nicht fähig, Liebe zu geben. Das steinerne Herz kann die Gegenwart Gottes nicht wahrnehmen und genießen. Und Gott sagt, ich verändere dein Herz, dass du mich fühlen kannst, dass du Geborgenheit erlebst, dass du spürst, wenn da Dinge in dein Leben kommen, die mich betrüben, dass du das wahrnimmst. Gott ändert unser Herz. Und wenn er unser Herz ändert, dann heißt es dann, und ich werde aus euch solche Leute machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Verstehst du das? Gott sagt, ich übernehme die Verantwortung und ich verspreche dir, ich ändere dich und ich mache aus dir, ja sogar aus dir, einen Menschen, der gehorsam wird. Viele Kinder Gottes haben diese Verheißung noch nie ergriffen. Und Petrus sagt, wir sind Teilhaber, wir werden Teilhaber der göttlichen Natur durch die kostbaren Verheißungen. Wir müssen die Verheißungen sehen und wir müssen sie ergreifen und wir müssen unser Teil tun, Raum machen, dass Gott das in uns wirkt. Halleluja. Gott wirkt eine Herzensveränderung. Und wie viele von uns würden sagen, ja, mein größtes Problem ist Gehorsam oder beziehungsweise der Ungehorsam. Und jetzt hörst du die gute Botschaft. Gott sagt, mach dir keine Sorgen. Ich werde aus dir einen Menschen machen, der gehorsam wird. Gott sagt, den Teil übernehme ich. Schluss mit Stress. Schluss mit angespannt sein vor Gott. Oh, ich weiß, ich war wieder nicht in Ordnung. Ich weiß, ich habe wieder nicht das gemacht, was ich tun sollte. Ich weiß, dass ich nur Ablehnung und Gottes Ferne irgendwie verdiene. Schluss mit diesem ganzen Quatsch. Weißt du, als ich das zum ersten Mal wirklich gesehen habe, ja, man kann die Schriftstelle hören oder auch selber lesen, aber es klickt nicht. Aber dann gibt es eine Zeit, wo der Heilige Geist auf einmal Licht gibt. Und dann sagst du, meine Güte, ist meine Bibel geändert? Hat einer den Vers geändert? Jetzt steht da was, das habe ich noch nie gesehen. Das ist Offenbarung. Das ist das Licht der Offenbarung. Und es kommt für die Freunde des Heiligen Geistes, die ihre Bibel aufschlagen und sagen, Heiliger Geist, du bist mein Lehrer. Du hast dieses Buch geschrieben. Ich weiß eins, mein Spatzenhirn reicht nie aus, dieses Buch zu verstehen. Die Bibel ist das einzige Buch der Weltliteratur, das man nur in Freundschaft mit dem Autor verstehen kann. Amen. Du brauchst ihn an deiner Seite. Und je dümmer du dich stellst, umso besser. Denk nicht, oh, ich war auf Bibelschule, ich habe das alles schon gehört, ich habe das alles schon gelesen, ich kenne das alles, ich kann darüber selber lernen, ich kann das nicht. Sei nicht so. Sondern schlag deine Bibel auf und sag, Wahrheit wird offenbart im Geist. Wenn ich nicht im Geist bin, wenn der Heilige Geist nicht zu mir reden darf, wenn ich mich auf mich selbst verlasse, wenn ich stolz und arrogant bin und pick mir hier irgendwie die Rosinen raus, bin ich im Dunkeln. Und ich sage, Heiliger Geist, ohne dich würde ich nur Bahnhof verstehen. Ohne dich kann ich nichts damit anfangen, außer irgendwie auf Abwege kommen. Ich brauche dein Licht. Ich brauche deine Hilfe. Jesus hat gesagt, du würdest kommen und du würdest mich, sogar mich, in alle Wahrheit leiten. Bitte tu das. Und jetzt fangen wir an, gemeinsam durch die Verse zu gehen. Dann kommt der Heilige Geist, dann kommt Offenbarung. Als der Heilige Geist mir Hesekiel 36 offenbart hat. Und ich habe gesehen, Gott verspricht, er macht aus mir einen Menschen, der ihm gehorsam wird. Das war für mich so eine Befreiung, so eine Last fiel von meiner Schulter runter. Weißt du, was ich gesagt habe? Oh Gott, dein Glaube ist groß. Das ist, was ich gesagt habe. Gott, ich weiß nicht, wie du das schaffen willst. Ich kann dir da wenig Ratschläge geben. Aber in diesen ganzen Passagen, wenn du das liest, Gott sagt immer wieder, ich will, ich will, ich will, ich will. Da steht überhaupt nicht, was ich als Mensch dazu zu tun habe, sondern Gott sagt, sei du mal ruhig, jetzt sage ich dir mal, was ich machen werde. Und quatsch mir nicht immer dazwischen, aber ich glaube nicht, dass das möglich ist. Bei meiner Natur, bei meinen Genen, bei meiner Familie, bei meiner jahrzehntelangen Geschichte von Versagen. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Gott sagt, bleib doch mal bitte ruhig. Lass mich doch mal ausreden. Ich werde das tun. Ich reinige dich von den Götzen. Ich gebe einen neuen Geist in dich hinein. Ich tue das. Ich tue das. Ich tue das. Ich mache einen neuen Menschen. Lass das doch erstmal auf dich wirken, bevor du immer kommst und lauter Gründe, warum das gar nicht funktionieren kann. Gott braucht keine Ratgeber, Gott braucht Leute, die sagen, Gott, wenn du es so sagst, ich kann es mir nicht mal vorstellen, aber du sagst es und du bist ein Gott, der nicht lügt. Und ich danke dir dafür, ich nehme das an. Das ist, was Gott braucht. So demütigen wir uns, indem wir nicht mehr widersprechen. Sagen, Gott, du hast es gesagt. Halleluja. Ja, wenn aber Gott gesagt hat, er wird aus seinen Kindern solche machen, die in seinen Geboten wandeln. Wie kommt es dann, dass da welche sind, die schon Jahrzehnte mit Jesus gehen und die haben noch nicht mal die ersten Anzeichen von Demut und Frucht des Geistes in ihrem Leben? Und sie sind Chaoten. Und du triffst sie 10 Jahre später und sie sind noch chaotischer. Wenn Gott gesagt hat, er macht das mit seinen Kindern, ja, wie erklären wir denn das? Das hat offensichtlich nicht geklappt. Ich meine, nach 30, 40, 50 Jahren, etwas von der Frucht des Geistes sollte doch zu sehen sein, damit man die Hoffnung hat, dass man den Rest noch bis zum Rentenalter schafft. Aber wenn in 30 Jahren nichts hervorgekommen ist, in 40, 50 Jahren, wer will dann glauben, dass in den letzten 3 Jahren, bevor wir hier dann den Abtritt haben, dass da noch gewaltige Transformationen stattfinden, wenn es 40 Jahre nicht funktioniert hat? Die Wahrscheinlichkeit, dass es dann zum Schluss noch irgendwie plötzlich alles kommt, ich weiß nicht. So, was ist mit diesen Leuten? Wenn doch Gott gesagt hat, mach dir keine Sorge, ich werde es tun, ich werde es tun, ich werde es tun. Was ist mit diesen Leuten? Hat Gott versagt? Hat Gott sein Wort nicht gehalten? Jede Verheißung Gottes hat auch eine Bedingung. Sogar wenn sie nicht dabei steht, jede Verheißung hat eine Bedingung. Und die Bedingung für diese Herzenstransformation ist, was wir auch schon hier erwähnt haben, du gibst Gott Raum. Du erlaubst ihm zu tun, was er sich vorgenommen hat zu tun. Du gibst ihm dein Herz. Sprüche 23, 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Du hast kaputte Zähne. Das ist nicht ein Wort Erkenntnis, sondern ich mache ein Beispiel. Und es ist ganz schlimm, alles da drin. Und dein Nachbar sagt, ja, aber da vorne um die Ecke, da ist ein wunderbarer Zahnarzt. Der kann alles reparieren und es tut überhaupt nicht weh. Sagst du, wunderbar, da ist ein Zahnarzt. Der kann alles reparieren, es tut überhaupt nicht weh. Wunderbar. Aber du gehst nicht hin. Was passiert? Deine Zähne bleiben schlecht. Da ist der Arzt, der ist fähig und willig. Aber nichts passiert, weil du nicht hingehst und deinen Mund aufmachst. Siehst du, er macht die Arbeit, aber du musst ihm Gelegenheit geben, die Arbeit zu tun. Und das ist eine Parallele zu dieser Geschichte. Gott arbeitet an meinem Herzen. Er tut dort etwas, was ich nicht tun kann. Er bringt mein Herz in tiefe Übereinstimmung mit ihm. Was er von mir erwartet, ist, dass ich jeden Morgen komme und sage, hier bin ich wieder, hier ist mein Herz, mach da weiter, wo du gestern aufgehört hast. Das ist meine Aufgabe. Gott wird es nicht tun, während ich mich den Alltagsdingen widme. Es braucht eine Zeit, die wir haben, regelmäßig, jeden Tag, reserviert für Gott. Und das ist der Grund für das, was viele stille Zeit nennen, was ich einen dummen Ausdruck finde. Der Grund für unsere Zeit mit Gott ist nicht, dass wir Gott unsere Nöte erzählen und dass wir ihn irgendwie drängeln und dass wir irgendwie nerven und dass wir ihn dazu bringen, endlich gütig zu sein zu uns. Gebet verändert nicht Gottes Haltung zu dir. Gebet ist nicht dazu da, einen unwilligen Gott willig zu machen. Viele verstehen das nicht. Sie denken, sie müssen irgendwie auf die Tube drücken und sie müssen irgendwie drängeln und quengeln. Und sie sind ja so bereit, aber Gott leider aus irgendwelchen Gründen, er macht noch nicht mit. Und jetzt muss ich andauernd irgendwie ihn bequatschen und muss ihn volltexten und muss ihn dazu bringen, endlich zu wollen, was ich ja schon immer will. Jesus sagt, das ist heidnisches Gebet. Du denkst, durch viele Worte könntest du was erreichen. Es sind nicht die Worte, sondern es ist die Haltung der Hingabe und des Glaubens. Und das Problem liegt niemals bei Gott, es liegt bei mir. Und das Hauptziel unserer Zeit mit Gott ist, dass wir unser Herz ihm bringen. Nicht, dass wir sagen, Herr, denk an die kranke Oma und meinem Hund geht es auch ganz schlecht und ich brauche eine neue Wohnung und ich brauche dies und ich brauche das. So, hast alles aufgeschrieben, okay, tschüss und schönen Tag. Und dann rennen wir los in den Alltag. Das ist nicht stille Zeit. Zeit mit Gott ist, auf ihn zu warten, ihn kennenzulernen, ihn anzubeten, ihm Raum zu geben, ihm zu erlauben, an unserem Herzen zu arbeiten. Und es gibt ja viele Theorien, warum es so geistlich schlecht bestellt ist zurzeit in Deutschland. Die einen meinen, das sind die Freimaurer oder das sind die Nazis oder die New Ager oder die Zauberer. Oder es gibt so viele Theorien irgendwie, warum es alles so ist, wie es ist. Und ich bin davon überzeugt, weil ich glaube, dass Gott mir das gezeigt hat. Ein großer Teil seiner Kinder hat keine regelmäßige, systematische, disziplinierte Gebetszeit mit Tiefgang. Manche beten zwar, Aber das, was Gott das Wichtigste ist, ist für sie überhaupt nicht das Wichtigste. Aber wenn wir in dieser Weise Gott suchen und Gemeinschaft haben mit Gott, wird ein Prozess der Veränderung eingeleitet und der wird immer weitergehen und immer weitergehen. Und wir werden in das Bild Jesu umgestaltet. Und je mehr das geschieht, umso mehr kann Gott ohne Bedenken seine Kraft geben, seinen Segen geben, seine Gegenwart geben. Das ist der Weg. Es beginnt bei dir und bei mir. So, was ich vorhabe, ist einfach, dich zu ermutigen und dir ganz praktische Hilfestellungen zu geben, wie du aus dieser Zeit mit Gott etwas machen kannst, was wirklich Ertrag bringt, wo wirklich etwas passiert. Und ich habe herausgefunden, ein Grund, warum Menschen keine regelmäßige Zeit mit Gott haben, ist, dass sie nie verstanden haben, wofür das eigentlich ist.